Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zwei Nasen tanken, Super Special Edition Uke und Nils on the Run. Bevor es heute losgeht, noch ein kleines Dankeschön an unsere Unterstützer bei Casper, die auch diesmal wieder am Start waren und gesagt haben, Zwei Nasen tanken, das unterstützen wir, denn wer einen Abend lang unterwegs war und viel getrunken hat, für den ist eines wichtig, nämlich sich gut zu betten. Und wie man sich bettet, so liegt man. Und nirgends liegt man besser als auf einer Casper-Matratze, die mit verschiedenen Schäumen ausgestattet dafür sorgt, mit vielen Schäumen zu schönsten Träumen. Das könnte eigentlich und sollte der nächste Casper-Slogan sein. Ich werde das mal anbieten, stelle ich hier mit Casper umsonst zur Verfügung. Und ja, wenn ihr mal eine Casper-Matratze ausprobieren wollt, ich habe die selber, ich schlafe darauf wie ein Baby, dann bestellt doch unter casper.com/tanken. Da kriegt ihr nämlich dann 50 Euro Rabatt auf eure Bestellung. Ihr könnt ihr dann 100 Tage, jetzt hätte ich fast Jahre gesagt, aber 100 Jahre ist ein bisschen lang, 100 Tage könnt ihr diese Matratze testen. Und wenn sie euch dann wieder erwarten, nicht gefallen sollte, dann nimmt Casper die immer noch zurück, sagt, alles klar, war nicht dein Ding, kein Problem, lass uns Freunde bleiben und alles ist cool. Also deswegen, ihr könnt das völlig risikofrei ausprobieren und glaubt mir, ihr werdet super pennen. Vielen Dank an Casper, dass ihr am Start seid und Uke, Maria und mich hier bei diesem kleinen Projekt unterstützt. Und ihr, liebe Leute, macht euch jetzt bitte bereit für den nächsten Teil dieses Wahnsinns. Oh Gott, ich schäme mich jetzt schon. Viel Spaß.
Zwei Nasen tanken! Zwei Nasen tanken!
So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück an die, die wieder eingeschaltet haben, wieder besseren Willens, möchte ich fast sagen. Wir, nur um euch nochmal so ein bisschen reinzuholen oder die, die vielleicht verrückterweise jetzt erst in diese Staffel eingeschaltet haben, ich empfehle euch, die letzte Folge auf jeden Fall zu hören. Was wir nämlich gerade machen, ist einen einzigen Abend, den Uke und Nils verbracht haben, auf mehrere Folgen aufzuteilen. Und das hier ist gerade die zweite davon. Und ihr werdet auch, wenn ihr jetzt die erste Folge hört, merken, dass das, ne, ich sag mal, ich würde es mal Mutprobe nennen. Das ist vielleicht die Mutprobe des Podcasts hören, diese erste Folge. Und ich weiß, dass viele von euch sie geliebt haben und ganz toll fanden. Und da freuen wir uns so tierisch, Uke und Nils. Wir haben gemeinsam auf Twitter alle drei immer verfolgt, wie viel Liebe ihr uns geschickt habt und haben uns in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe darüber wahnsinnig gefreut. Deswegen machen wir hier heute weiter, denn klar, viele von euch haben geschrieben, boah, der Sound unerträglich und so. Und wie gesagt, dafür hatte ich volles Verständnis, aber trotzdem sind viele von euch dran geblieben und wollten weiterhören. Und das passiert hier heute. Das Letzte, was passiert ist, ist, dass die beiden Jungs ja in einem, ich glaube, Brauhaus waren und spanische Klavierhändler getroffen haben und sie gefragt haben, wo Pepe wohnt. Und die sind dann aber gerade abgehauen und jetzt wollte Nils gerade auf Toilette. Und da steigen wir jetzt wieder ein. Und genauso wie ihr habe ich keine Ahnung, wie es weitergeht, denn ich habe auch selber noch nicht weitergehört.
Ich gehe jetzt auch mal auf Toilette.
Ja, das ist eine gute Toilette. Hau rein.
Lass uns hier nicht den Sender verlieren. Schläuchen. Hier stehen also diese Bier-Sachen.
An der Stelle habe ich jetzt mal einen kleinen Schnitt gemacht, um zwei Sachen anzumerken. Erst finde ich es wahnsinnig witzig, wenn Nils dann losgeht, dass die beiden gleichzeitig reden. Beziehungsweise Uke summt und Nils läuft und sie sind ja gerade nicht zusammen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade Captain Obvious bin, aber ich finde es so lustig. Aber was ich jetzt nicht mit drin habe, ist Nils Pipi-Geräusche, weil die hört man sehr gut. Und es war für mich schon sehr speziell, da jetzt so in meinen Kopfhörer, also das so intensiv zu hören. Und das erspare ich euch jetzt hier einfach mal ganz frech.
Noch bescheuert ist eigentlich zu sagen, noch bescheuert. Ein Satz, der fallen muss. Wie Kantine. Ich weiß nicht, wo wir noch hingehen, aber das ist ja echt ganz gut. Kann ich denn sagen, ich bin gut. Ich muss dir was Lustiges erzählen.
Was ist passiert?
Ich habe jetzt die ganze Zeit gesprochen, als ich im Proben, also immer wieder so kommentieren, was ich halt mache, auf die Gefahr hin oder die Vermutung hin, dass man es vielleicht hört. Und dann war ich fertig mit Pinkeln und dann habe ich mir die Hände gewaschen. Und beim Händewaschen habe ich gesehen, dass die Kabine, die Klo-Kabine, die ganze Zeit zu war. Also da war jetzt einer, der hat die ganze Zeit gehört, wie ich um den Scheiß rede.
Und diese Person in der anderen Kabine waren wir alle. Wir Hörer sind die Person in der Kabine, Nils. Von daher ist es so witzig, dass du jetzt zu Uke gehst und sagst, hey, voll komisch und so. Da hat mich jetzt daneben jemand die ganze Zeit sprechen hören. In dem eigentlichen Wissen, dass du gerade einen Podcast aufnimmst und wir das anhören. Das waren wir alle in der Kabine, Nils. Wir haben uns da ein bisschen gedrängelt, Jungs und Mädels, aber die zwei Nasentankenhörer, kann ich jetzt hier an der Stelle auch mal sagen, riechen alle sehr gut und dieses Gedrängle war eher gemütlich als doof.
Der wird sich wahrscheinlich nicht rausgetraut.
Na, der hat wahrscheinlich, der twittert jetzt gleich, ein geil Preview auf den neuen zwei Nasen tanken Podcast.
Ja, das ist natürlich viel wahrscheinlich.
Der so, wow, ich weiß, was passiert, Leute. Harter Spoiler. Jetzt geht's hier rund.
Harter, harter Spoiler.
Warst du rechts oder links? Hast du auch das HDK-Tattoo, das HDK-Graffiti gesehen?
Rechts war ich, ne.
Hochschule der Künste.
War da ein Graffiti?
Ja, ja, da hat jemand Hochschule der Künste Graffiti.
Das da, wo du dozierst?
Nee. Ich bin nur an einer Privat.
Ah, ich auch. Wieso, wo habe ich denn meine Handy eigentlich? Ich hatte doch, ich war relativ sicher, es gehabt zu haben. Ah, mein Handy. Ich wollte noch ein Foto von uns machen, Maria schicken. Wie geht das hier nochmal?
Gut, pass auf. Ich liege hier schon auf dem Tisch, okay? Pass auf.
Ich möchte hier auch nochmal darauf hinweisen, was für wahnsinniges Podcast-Gold wir hier produzieren, indem wir uns dazu entscheiden, und entscheiden ist hier in sehr großen Anführungsstrichen, dass, also ich sag mal so, die Anführungsstriche sind größer als die Worte. Stellt euch das jetzt mal vor, wenn ihr so ein Word-Dokument kriegt, wo die Anführungsstriche größer sind als das, was geschrieben ist. So ist das jetzt gerade, was ich sage, wenn ich meine, wenn ich sage Entscheidung. Dass wir hier einen Podcast aufnehmen, auf dem jetzt in der ersten Zeit jemand auf Toilette war. Das alleine ist schon eine interessante Sache. Dann hat aber derjenige gleichzeitig noch mit der Person, die oben im Schankraum sitzen geblieben ist, auch das Mikro an. Das heißt, wir hören einen auf Toilette, den anderen vor sich hin summen. Dann treffen sich die beiden wieder nach diesem Akustikgold, möchte ich es nennen. Entschließen sie sich jetzt nicht, wieder miteinander zu reden, um die Hörer wieder reinzuholen. Nein, sie entschließen sich erstmal ein Foto zu machen, das in Ruhe, auch ohne zu sprechen, hinzuordnen und zu machen, es dann zu machen und sich dann darüber zu freuen, was sie sehen. Das heißt, wir als Hörer sind hier einfach raus. Wir sind seit mehreren, etwas längeren Zeiten komplett raus aus der, ich sag mal, Adressatenebene. Also, das ist wirklich, wie gesagt, ich hatte jetzt Grimoire-Preis schon letztes Mal erwähnt. Ich hoffe, dass wir da alle dranbleiben.
Oh, so ist bequem.
Okay, ist gut geworden.
Alter, wie geil das ist, das da hinten, was ist das?
Guck mal, alles, was geschieht, hat seinen Sinn.
Das ist ja großartig. Kunst.
Ja, absolut.
Hier hat man sich dann auch offensichtlich kurze Zeit später final dagegen entschieden, mit uns zu reden. Und ich weiß nicht, ob die beiden jetzt gerade vielleicht eingeschlafen sind, sich so darüber über ihr Kunstfoto gefreut haben, dass sie einfach nach vorne gekippt sind. Ich hoffe, dass sie gleich wieder anfangen zu sprechen.
Das sieht so ein bisschen aus wie eine Sprechblase. Als ob du die ganze Zeit deine Sprechblase mit dir rumtragen würdest. Das wäre geil, wenn man so jemanden hätte, dass man immer mehr reden müsste, der einfach so die Sprechblase mit einem hochhält.
Das stimmt, ist ja cool.
Wenn ich das jetzt hier so Interferenzgeräusche auf der Aufnahme habe.
Ich glaube, das ist jetzt auch egal. Also ich glaube, wir hatten jetzt relativ lange, falls es aufgenommen hat, Interferenzgeräusche von japanischen, chinesischen, spanischen Piano-Playern.
Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Cause we're all in the mood for a melody.
Hast du schon Horizon Zero Dawn gespielt?
Nein, ich wollte es mir schicken lassen. Ich habe Stefan angeschrieben.
Boah, es ist gut.
Und er hat es mir noch nicht geschickt. Ich warte händeringend drauf.
Es ist hart gut.
Ja?
Ja.
Third Person, ne? Weißt du, dass ich keine Ego-Spiele spielen kann?
Ist Third Person und es ist eine fantastische Protagonistin. Es ist eine super geile Story.
Da freue ich mich.
Es ist selten, also ich mag Kampf eigentlich nicht bei sowas. Also entweder ist es mir zu einfach oder zu schwer. Macht mega Spaß. So, und ich sitze teilweise vor diesen Story-Chunks, wenn die kommen, bin so. Bin echt total berührt. Auch, ich meine, als jemand, der Science Fiction liest, ist das alles vorhersehbar, aber es ist trotzdem so gut.
Ah, cool.
Ich habe jetzt tatsächlich, also. So hart, so viel gespielt habe ich lange nicht mehr.
Ja, ich
40 Stunden gespielt in einer Woche oder sowas. Ja. Also wie ich blödsinnig doll viel. Das ist echt, also eine große Freude. Kommt aus Amsterdam. Ein Bekannter von mir hat auch mitgemacht, Bernd Diemer, der war vorher bei Jäger.
Ja.
Hat da noch irgendwie mitgearbeitet. Das ist eine neue IP.
Oh, Jäger, das deutsche Racing-Spiel da. Dieses Podracer, war das nicht Jäger?
War das Jäger? Das weiß ich nicht.
Ja, doch. YAGR.
Ja, die haben. Ja. Echt?
Mensch, man kann die Jungs ja richtig gut verstehen gerade. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Das scheint sich echt herausgestellt zu haben, dass ausschließlich, also ich meine, es ist immer noch viel Hintergrundzeug zu hören, aber dass dieser totale akustische Wahnsinn echt die spanischen Klavierhändler waren. Da sollte man vielleicht mal irgendwie dranbleiben. Was ist das für eine Gruppe von Menschen? Die so spanische Klavierhändler an sich. Das hat euch ja auch sehr fasziniert. Deswegen thematisiere ich das hier auch weiter, weil ich auch einfach das möchte, was ihr wollt.
Podracer?
Ja, so eine Art Podracer war das.
Naja, die haben das teuerste deutsche Spiel aller Zeiten gemacht. Spec Ops The Line.
Wie hieß es?
Spec Ops The Line ist so ein Antikriegsspiel.
Ja.
Und die haben bis vor 2 Jahren haben sie noch das, einer der wenigen deutschen AAA-Titel gemacht.
Aber die haben angefangen, die habe ich hier auch mal interviewt, glaube ich. Die haben angefangen mit ganz wenig Leuten und haben dieses erste Spiel gemacht, hieß eben noch Jäger.
Ja, genau.
Und das war ja so eine Art Podracer. Das war futuristisches Racing.
Danach haben sie ja benannt. Man weiß immer nicht, ob es Jäger oder Jäger heißt.
Da habe ich die damals interviewt.
Wofür?
Ich glaube, für Stoke war das, wenn mir alles täuscht, meine DSF-Sendung.
Ach so.
Da habe ich die beiden Chefs von Jäger interviewt.
Timo Ullmann und.
Weiß da ist. Ewig lange her, aber es fällt mir jetzt gerade wieder so ein. Weil es gab ja immer mal so deutsche Spiele, immer mal wieder, das war immer was Besonderes, wenn es deutsche Publisher und deutsche Spiele gab. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an ein Spiel, das sehr verrissen wurde, das ich aber damals echt gerne gespielt habe. Auf der PlayStation war Tunnel B1.
Tunnel B1?
Ja. Oder Tunnel B1, keine Ahnung. Aber das war auch von einem deutschen Publisher, auch so Wipeout-mäßig.
Moment. Was ist denn das für ein Name?
Kennst du das nicht?
Tunnel B1, nein, kenn ich nicht. Das ist so, auf der B1 haben wir wieder Schwierigkeiten, auf der A1, Verkehrschaos.
Ja, das war ein cooles Spiel. Das war echt cool.
Ja, also da kann man sich jetzt, ne, gestern sind ja auch die...
Dass du nicht Tunnel B1 kennst, Uke, ich dachte, du kennst dich ja, viel mehr aus als ich.
Ich schäme mich jetzt auch gerade.
Zu Recht.
Ich wundere mich ein bisschen. Gestern sind ja die Nominierungen rausgegangen für den Deutschen Computerspielpreis, wo ich ja auch in der Jury sitze.
Ist es denn so cool wie der Webvideopreis? Ich habe gestern mal ein bisschen gegen den Webvideopreis gerannt.
Dasselbe Moderatorin.
Barbara Schöneberger.
Die moderiert alles.
Die ist eine Moderationsmaschine.
Mega geil, die moderiert einfach alles.
Ja.
beim Videopreis kann ich nicht so viel sagen. Also ich kam mir ähnlich vor wie das, was du gerantet hast.
Ja.
Ich wollte sogar darauf hinaus, dass du sagtest, ja, man freut sich ja immer, oder man, wenn was Deutsches kommt und
ja,
so weiter.
Ja.
Dieses Jahr gab es echt, also letztes Jahr gab es echt viel geiles Zeug aus Deutschland, muss man echt sagen. So Cello.
Ja, ist auch mehr geworden.
Ja, natürlich, da geht einiges. Also vor zwei Jahren, wie gesagt, das Bernd, der damals bei Jäger gearbeitet hat, der jetzt inzwischen bei Horizon arbeitet, beziehungsweise jetzt inzwischen bei DICE. Ja. In Schweden.
Ja.
Der war vorher, der hat Dead Island 2 gemacht. Das ist dann abgezogen worden aus Deutschland. Das ist nicht mehr hier. Also wir haben, ich wüsste gerade gar nicht, ob wir einen AAA-Titel gerade haben in Deutschland.
Far Cry ist auch ein deutscher.
Ja, aber Crytek geht es ja auch gerade nicht so richtig gut.
Ja.
Die haben ja gerade ein Studio verkauft in Bulgarien oder sonst wo an Creative Assembly. Also gerade so AAA-mäßig ist gerade nicht so viel. Also viel kleine Sachen und viel coole Sachen.
Ja.
Orwell, fantastisches Spiel, wo du derjenige bist, der die anderen überwachen muss. Du bist also Big Brother und das ist total geil. Du hast so diesen vielleicht so einen leichten moralischen Konflikt, so ist ganz geil. Oder Shadow Tactics und solche Sachen. Aber nee, Entschuldigung, nochmal zurück. Also Horizon. Was ich gerade gespielt habe vorher war Dishonored 2, das ist auch total toll, ist tolle Ideen drin und so. Aber Horizon, wie mich das rockt und wie das, ich meine, das ist eine neue IP, das ist nichts neu ausprobiert, das ist diese komischen Metalldinosaurier und so, es ist so ein gutes Spiel,
Das
ist so eine Freude. Ich weiß, alle Welt spielt gerade Zelda. Ich so, nee, mach ich jetzt mal nicht.
Ja.
Ey, Horizon einfach.
Na, ich bin ja super Late Adopter mittlerweile und das freut mich ja total, weil ich kann die Spiele immer spielen, wenn sie
gerade
dann,
den GameCube entdeckt oder was?
Wenn sie dann günstig sind. Nee, also PS4, aber ich spiele gerade Rise of the Tomb Raider, dieses PS4 Remake.
Wie gut das ist.
Und das ist echt super. Das macht Bock. Und ich lasse mir aber so total viel Zeit, weil ich bin jetzt quasi beim Endboss, aber dann kann man ja kurz vorher noch sagen, nee, ich will noch mal kurz ein bisschen alles erledigen. Und genau das habe ich gemacht. Jetzt gehe ich nochmal zurück und versuche so ein paar Missionen irgendwie noch so.
Ja, das ist auch total fantastisch.
Zu sammeln und so.
Ja,
haben wir echt schön gemacht.
Da finde ich sehr faszinierend, dass ich das Tomb Raider Reboot nicht so geil fand. Also ich wirklich nicht so geil fand. Und Rise of the Tomb Raider absolut fantastisch.
Das Lustige ist, das Tomb Raider Reboot, ne? Habe ich mir damals für die PS3 geholt.
Nee.
Doch.
Nee, gab's nicht.
Habe ich aber. Tomb Raider. Es hieß einfach nur Tomb Raider.
Ja, gab's
das gab's für die PS3, genau.
Nee, ja.
So, ja, also ich hab's mir zumindest geholt. Es stand auf der Hülle drauf und so. Und
wo war das? War das in Tansania?
Nee, es war im Mediamarkt Neukölln.
Ah. Also, ja. Na, vielleicht war es PS3.
Tomb Raider geholt. Hab gedacht, geil, hab ich schon wieder Bock drauf. So, weil ich hab früher auf der ersten PlayStation, also waren mit den besten Spiele, ne, Tomb Raider, muss man sagen. So, also vor allem als es rauskam und neu war und so, das war Hammer. Und dann habe ich gedacht, schon alleine diese alten Zeiten zu ehren. Ich habe übrigens gerade für die WASD einen Artikel geschrieben über dieses Spiele meines Lebens.
Ah, das Ding, ja, cool.
Habe ich gerade für die gemacht. Und da habe ich unter anderem auch Skull Monkeys erwähnt, das auf der PlayStation ein totales Lieblingsspiel von mir war. Aber auch Ford Apocalypse auf dem C64, das kaum einer kennt und das...
Ich auch nicht, ich nicke nur
Hammer-Spiel,
cool.
Ja, sehr gut.
Vielleicht doch, aber ich bin einfach mein Gedächtnis.
Also sei es drum. Tomb Raider, ich habe mir das dann für die PlayStation 3 geholt und habe gedacht, geil, kann ich ein bisschen Lara Croft zocken und so. Und dann hatte ich irgendwie so gerade kein Internet zu Hause, weil irgendwie doof, neuer Vertrag, bla bla. Und habe gedacht, scheißegal, so, ne? Weil dieses Online ist ja, also dass die Konsole online sein muss, ist ja für die wenigsten Titel interessant. So. Also gerade auf der PlayStation 3. Und dann habe ich das eingelegt und dann spielst du das so am Anfang, wie sie da so durch diese Höhle, durch so eine Eishöhle kriecht und so und dann da so runterfällt und es ist wirklich jedes Mal nach 3 Minuten gestoppt und so, ja, sie müssen das Spiel updaten.
Ach ja, ey.
Also, das kann doch nicht wahr sein, das habe ich doch gerade neu gekauft und ich muss nach 3 Minuten spielen, updaten und dann habe ich es halt irgendwann vertickt und habe gesagt, fuck off.
Also, das Ding habe ich immer, also ich spiele total ungern sofort, weil ich genau weiß, dass das passiert.
Ja.
Und ich spiele sie immer gerne, ne, wenn der erste Patch schon mal da ist und so kam. Das Problem, was ich mit dem ersten Tomb Raider Reboot hatte, war, wie ich das, was dann alle auch gesagt haben, also ich meine, es hat Terry Pratchett Tochter geschrieben. Terry Pratchett ist, also, he's in my heart. Ich habe wirklich geweint, als er gestorben ist, muss ich echt sagen. Ja. Das war echt, mache ich ja normalerweise nicht bei sowas, aber da war ich echt fertig. Und ich fand, das ging gar nicht. Muss ich echt sagen. Also mir hat das von der Spielmechanik total Spaß gemacht. Ich habe auch damals ein Interview gemacht mit den Entwicklern und das sind alles coole Leute. Aber es funktioniert einfach nicht. Please protect me. Oh, I just killed my first human. Und jetzt natürlich nochmal 200.000 mehr.
Als permanente Damsel in Distress. Sozusagen.
Ja, aber während sie gleichzeitig 200 andere Leute tötet.
Naja.
Und dann immer, es sterben irgendwelche Schiffskollegen von ihr, die dir so völlig egal sind, die du einmal gesehen hast und überhaupt nicht mehr weißt, wer sie sind. Funktioniert gar nicht. Und deshalb, also Rise of the Tomb Raider, war das absolute Gegenteil. Das finde ich so cool.
Ja, das ist echt extrem gut.
Und,
also tolles Level-Design,
ja.
Spannende Missionen, also richtig gut. Richtig,
ja, so, so geht es. Also Horizon ist ein bisschen Witcher.
Oh,
ja.
Gut, dann
oh nein!
Okay,
nein.
Also dann bin ich schon raus.
Nein, es ist ein bisschen Witcher, weil sie natürlich auch Monster töten muss und so ein Kram.
Ja.
Aber es ist eben auch ein bisschen Tomb Raider, weil sie auch sehr viel klettert und so ein Kram. Das hat Witcher zum Beispiel nicht.
Nein.
Ja, und nicht so viel schlimme Dialoge, wo du zuhören musst. Aber es ist so eine Mischung aus beiden. Und sie ist eben auch ein super geiler Charakter. Und also faszinierend. Also wenn man mal drüber nachdenkt, du musst ja auch einen Charakter schaffen. Ich glaube, dass da viele Leute, wenn es gerade um diese richtig teuren Spiele geht, sich da auch sehr viel Gedanken über machen werden. Wie machen wir einen Charakter, den auch viele Leute spielen wollen?
Ja,
ne? Also bei Tomb Raider, ja gut, die gibt es seit 20 Jahren. Und wen nimmt man da? Und das ist jetzt so cool. Ich glaube, das ist total schwer. Also wen willst du spielen?
Ja. Ich bin ja großer Drake-Fan.
Ja.
Ich finde das ein toller Charakter.
Ja, genau. Aber ja, richtig. Auch da. Du hast recht.
Weißt du, wen ich auch mochte? Ein meines Erachtens sträflich unterschätztes Spiel zu PlayStation 2 Zeiten.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mal eine persönliche Anmerkung, die jetzt vielleicht auch gar nicht so sehr zu irgendwelchen Meta-Dingen beiträgt, aber ich liebe es, wenn die beiden über Videospiele sprechen. Da merke ich einfach noch, dass nicht ohne Grund der Plauschangriff von Game One damals mein absoluter Lieblingspodcast war und auch der erste deutsche, den ich richtig intensiv gehört habe. Ich könnte den beiden ewig zuhören, also Uko und Nils, wenn sie über Videospiele reden. Und ich freue mich auch, dass eigentlich egal welches Thema wir bis jetzt hatten, bei Zwei Nasen tanken, die beiden darauf immer irgendwann zurückgekommen sind, weil ich es einfach total interessant finde. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber mir geht es da so.
Es war Ubisoft, oder ich muss gerade überlegen, wie es hieß.
Parappa the Rapper?
Nee, das ist ja nicht Ubisoft, das ist Sony, stimmt. Und The Rapper ist der allerbeste von allen.
Könnte ich auch so ein dunkles kriegen? Oder ist das Cola?
Nee, das ist ein dunkles.
Ja,
okay. Beyond Good and Evil.
Ja, super geil.
Hast du das gespielt mit dieser Reporterin, diese Fotoreporterin?
Ja, und dem Schwein.
Genau.
Wo ja immer Teil 2 kommen sollte, wo der Trailer schon raus war, aber es dann nicht passiert.
Das war so gut, das waren so geile Charakter.
Ja.
Das hat auch storymäßig so Bock gemacht, dieses Spiel.
Ja, aber du redest ja so im Game Design auch davon, von immer so Agency und Empathy, wie sehr du dich als die Person fühlst oder wie sehr du mit der Person mitfühlst. Ich glaube, das ist schon nicht so einfach. Also Assassin's Creed 2 mit Ezio.
Ja.
Hatte ich sehr viele Probleme mit, weil ich den Typen so unangenehm fand und den überhaupt nicht spielen wollte.
Deswegen hieß der auch Ezio.
Ja, also Ezio. Ja, genau. So, und da kannst du natürlich mit spielen, wenn du bei GTA 5, wenn du drei Charaktere hast, wo von der eine dann so ein völliger Wahnsinniger ist,
naja.
Da spielst du dann mit. Aber ganz ehrlich, das zu treffen, dass du jemanden, der auch viel redet und viel zu sagen hast, dass du mit dem mitfühlst, dass du den beschützen willst oder dass du den toll findest.
Ja.
Und Dankeschön. Und Aloy, so heißt sie, die ist so cool. Also die macht das, was eben Lara Croft im ersten Lara Croft nicht macht. Die ist eben auch, die ist überhaupt nicht beschützt. Also die will sie nicht beschützen.
Nicht das Opfer, ja.
Nee, überhaupt kein Stück. So. Ja. Ist einfach nur richtig, richtig sehr cool. Trotzdem aber nicht cocky oder arrogant, sondern immer so ein bisschen so normal. Aber du weißt, ja.
Gab es jemals eine Videospielfigur, die du sexy fandst? Oder ein Videospiel, das du sexy fandst?
Also Aloy finde ich schon sehr attraktiv,
ja.
Tatsächlich jetzt gerade.
Ja.
Lara Croft nie.
Ja, nicht.
Governor Marley? Nee, weiß ich jetzt nicht. Also mir fällt jetzt direkt keiner ein in dem Sinne.
Also ich kann, das ist glaube ich der Moment, in dem ich was sehr Peinliches gestehen kann.
Ja. Darauf warten die Leute. Ja, warte, lass mich kurz, bevor du sagst, gucken, ob das noch alles.
Jetzt bin ich gespannt. Mal sehen, wer jetzt kommt.
Läuft.
Es ist wirklich, also sagen wir mal, es ist einer der Momente meines Lebens, auf den ich nicht besonders stolz bin. Oder einer der Facts meines Lebens.
Oh, du baust es so geil auf, jetzt wird's gut.
Aber es gab mal ein Spiel, das mich echt, und ich bin sehr leicht zu erregen, muss ich auch dazu sagen. Und es war, gab ein Spiel, ich bin leicht zu erregen. Und es gab ein Spiel, das hat mich echt angemacht.
Wed the Sexy Empire mit Lula?
Nein.
Ach so.
Nein. Ich brauche die Originallizenz. Ich glaube, es war auf der ersten Xbox damals.
Oh Gott, das ist so spannend.
Gab es das Playboy-Game, wo du quasi Hugh Hefner warst und das Playboy-Mansion so ein bisschen Sims-mäßig das Playboy-Mansion verwaltet hast. Und überall so diese Playboy-Bunnies, du musst denen dann irgendwie, keine Ahnung, die bei Laune halten sozusagen. Und es war so eine leichte Wirtschafts-Sim, wo du auch entscheiden musstest, wer kommt aufs Cover in der nächsten Ausgabe und wer hat sich da irgendwie was hervorgetan und wer hat Lust, Nacktfotos zu machen, wer nicht. Das muss man so abwägen und so.
Wer hat Lust? Die dürfen das selber entscheiden?
Ja, so ein bisschen. Und dann ist man immer so im Morgenmantel so durch die Menschen gelaufen. Und manchmal konnte man, wenn man Bock hatte, konnte man mit denen Sex haben. Und dann hat man gesagt, okay, mache ich jetzt. Und dann ist irgendwie, dann haben die sich so auf eingesetzt. Es war sehr grob gepixelt, haben sich so auf eingesetzt. Und dann gab es auch so Playboy-Cover, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie es war. Aber das habe ich auch viel gespielt. Und es war irgendwie so, manchmal war das irgendwie ganz sexy.
Entschuldigung, wenn du Sex mit ihnen hattest, haben sie sich einfach nur auf dich gesetzt. Also wie, als ob sie ein Ei ausgebrütet haben.
Wie, als ob sie ein Ei ausgebrütet haben. Danke auch für dieses Bild.
Nee, ja, also man hat schon so eine Sexbewegung gesehen und es sah auch nach Sex aus und der Controller hat auch entsprechend vibriert.
Oh, jetzt wo du sagst, Samantha Fox Strip Poker.
Da hat nichts vibriert.
Wenn man den Cheat hatte und dann die sofort ausziehen konnte.
Es gab ja damals auch Sex-Games auf dem
ja,
auf
C64. Das war aber doof.
Dieses Joystick-Rütteln.
Ja, das war nicht so geil.
Ja, fand ich auch nicht so gut. Aber dieses Playboy-Game, irgendwas daran hat mich angemacht damals.
Weißt du was? Nee. Weißt du, wen ich super sexy finde?
Nee, bin ich.
Die Frau und vorher Freundin von Nathan Drake.
Die jetzt quasi in der neuen Mission die Hauptrolle ist.
Oder? Naja, ich glaube wohl, ja, genau. Aber die, also jetzt in Teil 4 sind sie verheiratet.
Ah, ja. Die ist jetzt, glaube ich, die in den. Ist sie nicht?
Ja, genau, da gibt es so ein. Da gibt's
so ein Add-on.
Im Add-on ist sie mit dieser
genau.
Anderen.
Genau.
Die finde ich super, weil die auch so eine geile Stimme hat.
Ja.
Weil die so cool klettern kann und überall rumspringt.
Ich überlege gerade, ob ich sonst irgendwie jemand sexy fand.
Ich muss echt sagen, also Princess Peach, ich finde diese Frauen in Videospielen total toll, die genauso rumballern wie alle anderen auch.
Ja.
In dem B.
Klar, finde ich auch.
Oder nicht. Oder finde ich die toll, die nur beschützt werden müssen, wo ich der starke Mann sein kann. Warte, lass mich nachdenken. In Paper Mario, die 1000-Jahres-Tür, oder wie das hieß, da ganz, ganz eines der besten Rollenspiele aller Zeiten, wenn ich das gut sagen. Kennst du das auf dem Gamecube?
Ja, ich habe es nicht gespielt, aber es ist immer auf jeden Fall
erstaunlich. Erstaunlich gut. Da wird sie eben entführt und zum ersten Mal spielst du eben sie auch.
Ja.
Während Mario immer hin und her rennt und sie versucht zu retten, ist sie dann eben auch am Gang. Und immer so zwischen den Akten ist sie dann da und dann hackt dann da alles und so ein Kram. Das fand ich immer ganz geil.
Ich finde übrigens, dass Super Mario Galaxy mit das beste Super Mario ist. Also auf der Wii damals.
Ja, das sagen, ja, naja, das ist...
Ist das Common Sense? Ahnung.
Ja, das haben wir damals bei Gemon. Bei Gemon haben wir das damals im Planetarium gespielt. Das war ja das, dass die Leute, also Mario 64 war ja so ein...
Das fanden doch alle so unfassbar.
Ja genau, das fanden alle unfassbar, weil es zum ersten Mal das geschafft hat, ein 2D-Konzept komplett stimmig in 3D zu übersetzen. Ja. Und dann war der nächste Schritt, ja, was kommt denn jetzt? Also Mario Sunshine war es eben nicht. Ja. Mario Sunshine war einfach wieder dasselbe, nochmal mit der Spitze. Und Mario Galaxy hat dann einfach nochmal gesagt, guck mal hier, aber... Jetzt ist es auch nochmal rund und Planeten und Gedöns.
Stimmt.
Bin sehr gespannt jetzt auf das Neue mit Mario und der Mario GTA oder was das jetzt ist.
Was ich ganz lustig fand bei diesem WASD-Artikel, ich habe dann versucht, so ein bisschen nachzuvollziehen, welche Konsolen ich hatte und was so Spiele waren, die ich viel gespielt habe und so. Und da gab es noch ein Spiel, das ich genannt habe als Spiel meines Lebens, obwohl ich das gar nicht so gerne gespielt habe. Aber das ist ja manchmal vielleicht, spielt das gar keine Rolle. Das war A Boy and His Blob. Das hatte ich auf dem Gameboy damals. Und da hatte man so einen Blob, so eine Figur.
Der Titel ist schon so geil.
Ja, der Titel war, der hat mich auch natürlich sofort eingenommen. Und da hatte man eben diesen Blob bei sich und den konnte man verschiedene so Jellybeans füttern und dann hat der verschiedene Formen angenommen. Wenn er eine Cola-Jellybean gegessen hat, wurde er zur Leiter, wenn der und so weiter und so fort. Und das habe ich gespielt bis zu einem gewissen Level, ab dem es nicht mehr weiterging, weil es einfach krass schwierig, also weil manche Beans waren auch so super selten und so super rar und dann war irgendwie nicht klar, was braucht man hier genau, um weiterzukommen und so. Und ich weiß, dass ich ewig an diesem Level festhing. Ich habe das immer wieder reingemacht, dann war ich wieder in diesem Level und dann habe ich wieder so eine halbe Stunde rumprobiert, dann hat wieder nichts geklappt, dann habe ich wieder Dr. Mario reingemacht oder so. Aber das habe ich bestimmt so als Jugendlicher erstmal auch sehr geduldig. Also Menschen, die jemals Spiele per Datasette geladen haben, wissen das.
Früher waren wir sehr geduldig.
Genau.
Ja.
Wissen, wie geduldig man war. Und dann habe ich einfach immer wieder die Spiele reingemacht und bin einfach nie da weitergekommen und habe einfach auch irgendwann da aufgehört. Weil es einfach die Stelle X gab, ab der es einfach nicht weiterging. Und ich habe gedacht, naja, gut, bis dahin war es halt interessant und dann... Also es war einfach irgendwie doof programmiert. Ein bisschen ähnlich wie Scribblenauts.
Ja, aber ja, also die Idee war was ziemlich... Also ich finde, wenn man ein Spiel A Boy in this Blob nennt, dann bist du schon weit draußen. Du hättest ja auch Blubbernator oder irgendwie sowas nennen können. Ich finde das schon ganz geil. Und diese Idee ist auch so ein bisschen, wie heißt das Ding, wo es Teil 2 von rauskommt, Silence. Der Charakter, diese Raupe, die konnte sich auch immer die ganze Zeit verändern. The Whispered World.
Keine Ahnung.
Ja, egal, da spiele ich jetzt zu weit. Also ich habe es auch nur so ein bisschen gespielt, deshalb ich weiß nicht genau was, aber diesen Effekt, dass man Spiele auch einfach nicht zu Ende gespielt hat, was einfach nicht mehr weiterging, weil man nicht mehr wusste, wie es weitergeht, gab es ja früher viel mehr als heute.
Ja, weißt du, was ich heute ganz oft habe? Dass ich Spiele nicht mehr zu Ende spiele, weil sie zu komplex sind. Oder weil es zu viel Distraction gibt. Also diese Open-World-Sache, die grundsätzlich vielleicht gut ist, aber die bei mir dafür sorgt, dass ich fast kein Spiel mehr zu Ende spiele. Also Assassin's Creed, da fange ich dann an, so Sachen zu sammeln, weil ich es irgendwie geil finde. Und dann habe ich auch keinen Bock mehr, Sachen zu sammeln. Ja. Und dann denke ich so, ich könnte jetzt noch schnell die Missionen spielen, aber sobald ich anfangen will, Missionen zu spielen, denke ich, ich mache noch so ein bisschen Sammelsachen.
Ja, und plötzlich
und dann ist
alles
drei
so
Stunden rum und dann denke ich so, jetzt habe ich auch keinen Bock
mehr. Genau, drei Stunden rum und hast nur belanglose Scheiße gemacht auf einmal, weil dich das Ding nicht so durchzieht, sondern immer ablenkt und dich einfach nur in dieser Welt behalten will.
Genau.
Ist ein bisschen so bei Horizon, aber gar nicht so doll, weil bei mir ist es so, da will ich auch.
Ja.
Du hast einfach die Mission, du kannst es auch straight durchspielen, aber du musst eben, die sagen dir immer den empfohlenen Level, den du haben musst. So.
Ja.
Das heißt, du musst ein bisschen farmen und grinden und so weiter, aber das Creed ist ja ganz hart, weil das ja so repetitiv und so ein Wahnsinn ist. Ich mag auch total gerne Spiele, die nach 6 Stunden durch sind. Finde ich total geil, weil ich dann wieder was Neues machen kann. Das ist generell so ein Ding. Aber früher, Man at Mansion, habe ich bestimmt 3 Jahre gespielt und habe es dann irgendwie durchgekriegt. Weil ging ja gar nicht anders.
Ich muss ja auch sagen, dass ich finde, was immer so ein bisschen unter den Tisch fällt, weil die meisten lieben Monkey Island, lieben Manic Mansion. Was mir ein bisschen zu sehr unter den Tisch fällt, ist Zack McCracken, was ich immer noch für das Beste von allen LucasArts halte.
Ja, aber weißt du warum? Zack McCracken hatte so diesen, das war so ein bisschen gemein. Weil Man at Mansion fanden alle geil, das war so das Ding.
Ja.
Und dann kam Zack McCracken und dann kam ja schon Monkey Island. Und Zack McCracken war so, also A, das Kind in der Mitte, und B, Zack McCracken hatte aber auch so fiese Sachen, dass du dann teilweise einfach mal so einen Teil nicht finden konntest, ich glaube im Flugzeug oder wo das war, und das dann einfach nicht hattest und das Spiel dann nicht lösen konntest.
Ja.
Das war so ein bisschen unfair. Und da war ja einfach mal Monkey Island so das komplette Gegenteil. Monkey Island war ja, so was Faires gab es ja nie wieder.
Das stimmt.
Und ey, dieser geile Kopierschuss bei Zack McCracken, wenn du ihn nicht richtig eingegeben hast, dass du einfach im Knast warst und einfach nichts mehr machen konntest. Ja, Zack McCracken, toll.
Aber bei Manic Mansion gab es doch auch, was war es nochmal, die Kettensäge oder so, wo es kein nicht. Benzin gab. Ja, oder so.
Das Benzin gab es dann ja in Zack McCracken auf dem Mars. Da hast du ja das Benzin gefunden. Aber das war früher. Bei Zack McCracken, da waren die Spiele noch eher so angesehen wie Rätsel. Und da ging, Also, wenn die Sierra-Spiele waren ja so, da bist du ja die ganze Zeit gestorben. Bist du falsch, Dürrein, tot, was hier, tot. Zu lange da, tot. So, und das war bei meinen Menschen auch so okay, weil man das so ein bisschen erwartet hatte, man das irgendwie so anders gesehen hat. Ich glaube, bei Zack McCracken war einfach. Also, es ist eine gute, also ist eine gute Frage, warum das nicht so bekannt ist wie Menschen oder Monkey Island. Aber ich glaube genau das, weil Zack McCracken eher nochmal auf derselben Oktave rumgeplömpelt hat wie Menschen. Und Monkey Island so radikal anders war. Und hat gesagt, nein, hier kann man gar nicht mehr sterben, außer man bleibt 10 Minuten unter Wasser. Das ist das Einzige, wie man hier sterben kann, sonst kann man nicht sterben. Und dann hast du es auch verdient. Und dann ist es auch noch mal ein lustiger Witz.
Ja,
so. Stimmt. Du musst einfach nur alles anklicken, was du anklicken kannst, was du in 30 Sekunden schaffst. Wenn du das nicht schaffst, ja, sorry, dann kann mir dir auch nicht mehr helfen. Das ist dann aber auch okay. Und das war es wahrscheinlich. Und Zack McCracken war schon ganz schön komplex, muss man echt sagen. Ja. Das war ein Komplex mit total viel verschiedenen Spielorten.
Total.
Das war schon ein bisschen hart.
Das war so gut. Also es ist wirklich ein Spiel, dass ich mich wirklich so gerne dran zurückdenke. Auch eine Story, also wo ich auch immer denke, so, nee, das könnte man auch easy immer noch verfilmen. Weil das einfach eine geile Story war und geile Figuren vor allem. Also,
ja, die geilen Aliens, die ich mit diesem Gedöns da vergleichen
kann. Ja, und dann ein Journalist, der Zack McCracken heißt, ist einfach schon so total geil.
Diese geile Intro-Sequenz auch mit diesem Mars-Gesicht, was ja gerade neu war. So, ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Und dieses zweiköpfige Einhörnchen war doch da eigentlich. Genau. War das dieses zweiköpfige Einhörnchen?
Ja. Und es gibt ja auch so eine Fan, es gibt ja eine Fan-Fortsetzung.
Ja, genau.
Die war auch ganz okay, fand ich.
Hast du gespielt?
Ja, so ein bisschen, weil ich bin dann auf Mac umgestiegen und für Mac gab es die nie. Deswegen habe ich die noch, als mein PC noch ging, habe ich die noch gespielt und dann war es aber leider vorbei. Die fand ich aber auch ganz okay. Aber dieses Original, das war einfach, ich denke bis heute, dass man da eigentlich mal ein Drehbuch schreiben müsste. Und wenn man jetzt heute einen Zack McCracken-Film machen würde, dann noch die ganzen 80er-Dudes würden noch da alle reinrennen.
Ja, ich wollte auch immer so gerne einen Turrican-Film machen.
Turrican?
Weil da gibt es ja keine Story. Da gibt es so geile Musik und einen Anzug und Ballern. Dass du dafür so einen geilen 80er-Jahre-Action-Film für machen könntest.
Ja.
Das hatte ich immer mal gepitcht, aber irgendwie lief das nicht. Und ich glaube schon. Also ich muss ja sagen, der Uwe Boll hat ja so ein bisschen meinen Respekt auch gehabt. Weil er hatte zwar kein Talent als Filmemacher, aber er hatte Talent, also Filme gemacht zu kriegen. Und auch das
ja,
ist...
Ja, aber...
Was?
Der hat einfach keinen Respekt vor mir, weil der einfach immer ein Otto war. Also, er einfach immer Scheiße gemacht
Moment, hat. Jetzt mal ganz kurz. Also, ja, der hat immer Scheiße gemacht. Aber ich respektiere jemanden, der es schafft, überhaupt was zu machen.
Ja, nee. Also, kann ich auch respektieren, dass jemand es schafft, einen Haufen zu kacken.
Nein, das war es ja nicht. Es war ein Film.
Ja, aber die Filme, die er gemacht hat, waren einfach große Haufen.
Genau, das Problem ist aber... Stell dir mal vor, der wäre, nicht das Problem, das Ding, wäre ein bisschen talentierter gewesen, was tatsächliches Filmmachen angeht. Mit dem Talent, was er gehabt hatte für Geld einsammeln und dem ganzen Krams, hätte er auch richtig geilen Scheiß machen können. Und das war ja das Problem. Ich hätte gern so einen Typen, der es aber schafft, dann geilen Scheiß zu machen, weil das ist ja gar nicht das Problem. Wenn du die Kohle erstmal hast, ist es überhaupt kein Problem, auch einen geilen Film zu machen und nicht nur einen Scheißfilm. Weil so schwer ist es nämlich auch nicht. Das war schon eher mit Anlauf an der Wand gelaufen, diese ganze Quatsch, den er gemacht hat. Wenn du es erstmal schaffst, Til Schweiger zu kriegen oder die ganzen Leute, die er gekriegt hat, dann noch so einen Blödsinn zu machen, das ist eher, also da sage ich eher, das ist nicht mal Talentfreiheit, sondern das ist ein Talent
das
für...
Das ist einfach minder bemittelt.
Nein, das ist ein Talent für untalentiert sein. Und das muss man auch wertschätzen.
Nee, das muss man wirklich nicht wertschätzen.
Nein. Das ist so ein bisschen wie Ed Wood. So, und das,
nee.
Das, jetzt, und da denke ich eher so... Ich würde es geil finden, nee, weil mit dem Talent, also mit diesem, pass auf, ich hole die Kohle rein, ne? Hättest du auch einen geilen Turrican-Film machen können, hättest du auch einen geilen Doom-Film machen können.
Ja.
Für dasselbe Budget hättest du richtig geilen Scheiß machen können.
Absolut.
Das meine ich so. Und das ist das, was daran ein bisschen schade ist.
Hättest du auch einen geilen Resident Evil-Film machen können, hättest du auch einen geilen Tomb Raider-Film machen können. Also das Videospielverfilmen müssen sich nur wirklich nicht damit brüsten, besonders gut gelungen zu sein. Also von Super Mario Brothers bis alles, was es da gibt.
Aber es gibt eigentlich auch keinen Grund, warum die so schlecht waren. Das ist also sehr seltsam. Weil
ich glaube, ich weiß noch, dass ich damals ein Interview gelesen habe mit Paul W.S. Anderson, der den Resident Evil Film gemacht hat, der mittlerweile, glaube ich, sogar der Ehemann von wie heißt die Hauptdarstellerin? Mila Jovovich ist.
Resident Evil, ja.
Von Resident Evil.
Ja. Gut gelaufen für ihn.
Gut gelaufen.
Alles richtig gemacht.
Der hat mal, ich finde das immer so schlimm, weil mein absoluter Lieblingsregisseur ist Paul Thomas Anderson. Der hat Boogie Nights gemacht. Kriegst du jetzt Hunger?
Nee, aber das ist schon geil. Ja. Alter, was geht denn hier?
Also mein großer Lieblingsregisseur ist ja Paul Thomas Anderson.
Was hier natürlich gerade wieder ganz geil ist, und da fühle ich mich sehr erinnert an die 4-Stunden-Aufnahmen hier bei mir in meinem Studio, ist, dass jetzt wir schon nach, was haben wir jetzt, 1,5 Stunden insgesamt des Abends oder so, erstens mal beide schon gut lallen, also vor allem wenn wir jetzt, hat man es schon ganz gut, und es jetzt wieder losgeht, dass sie so Parallelgespräche führen, so Uke ist gerade so, ey, was ist denn da los, ja krass und so, keine Ahnung, ich glaube, er hat irgendwas mit Essen gesehen, und jetzt so, oh, mein Lieblingsregisseur, und das habe ich schon damals so geliebt, wenn die beiden so aufhören oder zwischendurch kurz so nicht mehr aufeinander eingehen, sondern so jeder so in seinem Film ist, die finden ja auch immer wieder zusammen, aber das ist gerade hier schon wieder ganz geil. Was ist denn da hinten los und was ist da überhaupt los? Mein Lieblingsregisseur war ja immer herrlich.
Boogie Nights, Magnolia, There Will Be Blood, The Master, wie sie alle heißen?
Wes Anderson, ja, der hat auch die Freddy Krueger-Filme gemacht.
Nein, Paul Thomas Anderson. Wes Anderson hasse ich wie die Pest.
Freddy Krueger.
Was?
Freddy Krueger hat er gemacht.
Wes Craven. Wes Anderson sind diese ganzen Filme, wo alles...
Nee, wurde Buffy hat er gemacht.
Was ist das denn zu denen?
Ah nee, das ist Joss Whedon.
Wes Anderson ist die Filme, wo das Bild immer in der Mitte zentriert ist.
Ja.
Also Royal Tenenbaums und ja, also diese ganz furchtbaren Kackfilme.
Und der andere Anderson ist, das, da ist das Bild so immer so am Rand.
Und dann Paul W.S. Anderson.
Was ist also
Paul
steht denn
W.S. Anderson?
Steht das für... Für was steht das?
Paul with shit.
What's up?
Der hat unter anderem den Resident Evil Film gemacht.
Und der hat den Resident Evil Film gemacht?
Genau, Paul W.S. Anderson.
Paul W.S. Anderson? Ja. Wow.
Und bei dem, da habe ich damals ein Interview gelesen, weil ich habe damals gedacht, cool, Resident Evil Film ist im Grunde genommen Selbstläufer. Also da kann man gar nicht so viel falsch machen, weil
der,
ich habe das erste Resident Evil geliebt.
Also wie der Videopreis eigentlich.
Genau. Ich habe das erste Resident Evil geliebt. Ich fand das ein geiles Spiel, ich fand das spannend. Ich habe gedacht, das lässt so easy verfilmen. Herrenhaus, ein paar Hunde, hast 2, 3 Referenzen ans Spiel, machst einen spannenden Zombie-Ding, fertig ist das Ding. So. Und dann macht ihr den Film, habe ich irgendwie bekommen, dass ihr den Film macht. Und dann habe ich ein Interview mit dem gelesen und der erste Satz, also weil die dann sagen, jetzt so, ja, ist ja ein berühmtes Spiel und so, sie verfilmen das jetzt. Und das erste, was er da beantwortet, ist, ja, also ich habe mir das Spiel gar nicht angeguckt, um mich davon nicht beeinflussen zu lassen. Und da habe ich schon gedacht, Alter, brenn.
Nee, ja, genau so. Da, und das ist, also wir haben, das haben die Leute jetzt vielleicht nicht mitgekriegt, weil wir gerade versehentlich nicht aufgenommen haben. Das war dasselbe, Problem mit dem Spider-Man-Musical. In dem Spider-Man-Musical, der Frau, Julie Taylor, war das die?
Ja.
Die so ganz geile Musicals auch gemacht hat, der war Spider-Man völlig egal.
Ja.
Völlig egal. Das hast du in jeder Pore
ja
dieses Musicals gemerkt. So, die hat das verachtet, diese Comics, dieses ja widerliche Zeug. Ja. Und die hat dann versucht, da so einen griechischen Chor drauf zu drücken, hat so neue Feinde erfunden, so, die es überhaupt gar nicht gibt. Warum? So, ne? Es war dann so drüber, dass es wieder lustig war in dem Fall. Das war es dann bei Resident Evil wahrscheinlich nicht.
Ja.
Weil das haben die aber Leute, glaube ich, inzwischen verstanden bei diesen Verfilmungen, dass es so viele Fans gibt, dass es auch okay ist, wenn es diesen Fans auch gefällt. Weil warum nicht?
Ja, also ich finde zum Beispiel, was ganz gelungen ist, zumindest der erste, war die Silent Hill-Verfilmung.
Ja, doch.
Der erste Silent Hill,
ja,
der hatte so das Feeling von den Spielen
ja
und war trotzdem auch für Leute, ich habe das damals mit einer Freundin geguckt, die von dem Spiel noch nie gehört hat, die fand den auch super spannend und
ja
gruselig und so. Das hat super funktioniert.
Ja, absolut nicht, kein Problem mit. Also, ich habe es leider Assassin's Creed noch nicht gesehen.
Nee, habe ich auch noch nicht gesehen.
Ich habe da durchaus noch Interesse dran, aber wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht. Also, Mal so, also die große Chance bei sowas ist, also wenn du den Turrican-Film, den Zack McCracken-Film machen würdest,
ja,
dass du eben wie bei so einer Kickstarter-Kampagne ein gewisses Publikum hast, was das generell interessiert und was dich auch für deine Interpretation dieser Sache interessiert, was damit was anfangen kann, wo du also nicht von Null anfängst, sondern wo du mit was spielen kannst. Das ist das Faszinierende.
Ich nehme noch so ein rotes. Ja. Und können wir noch zwei Kaffeelikör haben?
Oh, oh.
Gerne.
Danke.
Also ich hätte so mal, wie ich habe das vor 10 Jahren, habe ich das mal an Produzenten gepitcht, weil ich dachte, ey, der Turrican-Film. Weil da gibt es ja nichts. Es gibt keine Story. Es gibt diesen Typen, du weißt, wie er aussieht. Du kannst da so ein geiles Ding draus machen, wenn du die Musik benutzt. Und so ein bisschen 80er Jahre, ein bisschen Rollen, ein bisschen Videospielverweise.
Ja.
Und geile Action. So, keine Ahnung, Starship Troopers meets, ja, keine Ahnung, C64.
Ja.
Ein Höllenspaß könnte das sein. Aber schwierig. So, ne? Aber das ist, glaube ich, der Vorteil, wenn man sowas hat. Und das ist das, womit man spielen kann, womit man bei allen diesen Dingen spielen kann.
Ja.
Und deshalb wundert mich das.
Aber was halt nie gemacht wird.
Nee, deshalb wundert mich das, warum diese Sachen einfach so falsch laufen bei Uwe Boll. Weil aus Far Cry jetzt einen okayen Film zu machen, ganz ehrlich, also ganz ehrlich, das ist nicht schwer.
Ja.
Also einen Film zu machen, der wenigstens nicht scheiße ist, sondern okay.
Oder ja, sagst, aber was du immer unterschätzt ist... also
wieso immer?
Ja, so bist du halt, Uke. Was all diese Filme in common haben, alle Videospielverfilmungen in common haben, wirklich restlos alle, ist, dass die Macher nie das Spiel gespielt haben.
Ja. Naja, ich habe gerade so ein Drehbuchbuch gelesen.
Ja.
So ein Drehbuch-Schreibebuch gelesen. Namens Save the Cat, was ich tatsächlich sehr gut finde.
Ja, das ist ich glaube, das habe ich auch. Das ist ein sehr, sehr gutes Buch.
Das ist wirklich echt cool.
Ja.
Und der nimmt Lara Croft, also den Tomb Raider, auch mal als Beispiel, weil er sagt, pass auf, also du musst eine Szene in deinem Film haben, wo der Hauptdarsteller die Katze rettet, damit du Sympathie für ihn empfindest.
Ja.
Und das empfindest. Und das kannst du nicht dadurch ersetzen, dass du deine Hauptdarstellerin in so einen geilen, heißen Suit setzt, weil das ist den Leuten auch egal.
Ja.
Sondern du musst mitfühlen mit diesem Hauptcharakter. Und das ist so einfach, das meine ich so. Wenn man mir das Drehbuch gibt, wenn man mir sagen würde, Alter, mach mal einen Film von Tomb Raider, also ich würde dir 100 Mark geben, wenn er nicht gut wird, wenn er nicht irgendwie so ist, dass die Leute sagen würden, weil es ist ernsthaft, das ist das Böse, es ist nicht so schwer. Es ist wie, und das ist das, was einen so
irre macht. Ja, das ist ja das, was einen so irre macht. Weil man denkt irgendwie so, wie kann man das denn so massiv verkacken?
Genau. Du hast Til Schweiger, okay, das ist jetzt ein blödes Beispiel.
Das ist zu einfach.
Ja, genau, nehmen wir es. Aber du hast so eine Lizenz, du hast, das ist ja das, was ich meine, so, der schafft es dann ja immer, der Olle Boll, dann auch noch immer so Stars ranzuholen. Das meine ich, so weit ist er schon gekommen. Er hat die Lizenz, er hat einen Star und dann geht's noch den Bach runter. Was ist denn da schiefgelaufen? Das würde mich echt mal interessieren.
Ja, das ist doch ganz offensichtlich. Er hat halt die Spiele nie gespielt. Den interessieren die.
Ja, aber der schreibt das doch nicht. Das ist ein bisschen, das meine ich so. Der kann auch das, also, pass auf. Ja. Jürgen, ich nehme mal, der Drehbuchschreiber, der heißt es Jürgen und der Regisseur ist Thorsten.
Aber der Jürgen hat das auch nie gespielt. Das ist dem halt
Jürgen, pass mal auf, du kriegst ja Geld von mir, ne? Jetzt spiel mal das Spiel, lies mal eben auf Wikipedia, was die Leute so mögen und dann find mal die Quintessenz raus von dem Spiel. Thorsten, du arbeitest eben mit Jürgen zusammen, ne? Das ist total dicht. Fertig, Problem gelöst.
Nee, ja,
Till war der ein bisschen ja, doch, ja, so ist es ja scheinbar nicht passiert. Aber das ist das, was ich nicht verstehe. Prost, auf die Liebe. Prost. Hey, da war keine Liebe drin. Das ist das, was ich nicht verstehe. Und das ist das, naja, da kann man jetzt, das kann man weiterspinnen. Also warum ist der Tatort nicht gut? Weil, außer das Münster, der ist fantastisch.
Also Bullshit, sind alle scheiße.
Achso, Entschuldigung, das war, du bist der Erste,
das war Ironie, der sagt, oder
was? Ja, natürlich. Immer wenn ich sage, hey, Tatort ist total schlimm, sagt immer jemand, aber der aus Münster, der ist total gut.
Das stimmt.
Und ich immer so, ich habe dann, einmal, ich muss an dieser Stelle Disclaimer, ich habe mit Axel Prahl letztes Jahr gedreht. Das ist ein super Typ.
Ja, bestimmt. Klar, die sind alle super. Aber das ist
Ist Jan-Josef Liefers wirklich super?
Das wollen wir an dieser Stelle nicht klären. Aber das ist die Schizophrenie deutscher Filmproduktion. Die meisten sind alle korrekte Typen. Aber alle haben sich damit abgefunden, Scheiße zu machen.
Na, das ist das.
Weil die paar Jobs, die es gibt, muss man halt nehmen.
Na, das ist die Schizophrenie des deutschen Fernsehens. Also die öffentlich-rechtlichen.
Auch des deutschen Films. Also, das ist jetzt Quatsch. Jetzt, nur auf öffentlich-rechtlich.
Jetzt schrei mich doch nicht so an. Also, ich rede da nur von meiner Erfahrung.
Da bin ich jetzt wirklich empört.
Jetzt geht's hier gerade los.
Da bin ich jetzt wirklich empört.
Ich rede da nur von meiner Erfahrung.
Private Serien sind dann genauso schlimm.
Nein, aber ich rede da nur von meiner Erfahrung. Und meine Erfahrung ist, mit dem öffentlich-rechtlichen, Maria, du musst mal überprüfen, ob wir das nachher senden können.
Was soll ich denn jetzt hier überprüfen? Soll ich mal mit unseren imaginären Anwälten telefonieren und denen das vorspielen oder was? Also, na, ich höre mal weiter und entscheide dann vielleicht mal nach Bauchgefühl.
Dass ich super viele Leute kenne beim MDR, SWR, ja. NDR.
SDR gibt's überhaupt nicht.
Jetzt hörst du mal auf. SWR, habe ich gesagt. MDR, SWR. Und ne, so, da kommen wir nochmal auf diese Kreativsache zurück. Das passiert bei Trey Parker und Matt Stone nicht, dass er ihn die ganze Zeit so böse anpöbelt.
So. Ja, die werden jetzt an unserer Stelle schon viel weiter. Die werden schon
beim zweiten Musical. So, aber das sind so viele, so gute Leute, also so schlaue, intelligente Leute, die in diesem Konstrukt einfach nichts mehr leisten können. Und da kommt aber durch dieses Durchgefiltert nichts mehr durch. Was?
Ich muss mir auf den Finger beißen. Du sagst, die in diesem Konstrukt, also öffentlich-rechtlich, Arbeitskonstrukt, Verwobenheit, Hierarchien etc. pp., die ihr nichts mehr leisten können, sagst du, oder die ihr nichts mehr erreichen können. Aber ich wage zu behaupten, die auch nichts erreichen wollen. Ich glaube, dass viele sich auch einfach mit ihrem Posten abgefunden haben. Weil also beim öffentlichen Recht zu arbeiten hat auch immer leicht was von Beamtentum.
Ja, aber da kann man argumentieren, dass der stete Tropfen den Stein hüllt. Weil ich kenne auch junge Leute, die richtig Bock haben, was zu leisten und dann einfach nach ein paar Jahren merken.
Die werden ausgebremst.
Ja, natürlich. Ja, ja. Dann einfach nach ein paar Jahren merken, oh Gott, das bringt
es
nichts.
Ist gegen Windmühlen.
Ich renne mich hier tot.
Ja, ja.
Das war nicht so, die eigentlich leisten könnten, leisten wollten, wo es dann aber nicht passiert, weil du merkst, dann alles, was du bringt nichts. Und es bringt dir eher Füße stillhalten, Schnauze halten.
Ja.
Doch ins Swingerclub gehen, da hast du mehr Spaß. Und das war's. Und das ist das, was ich meine.
Warst du schon mal im Swingerclub?
Nein. Also bei mir, ich habe 2002, du meinst, weil ich dem Swingerclub jetzt Unrecht tue?
Nö, ich frage einfach, weil du das jetzt als Beispiel.
Nein, ich war letztens im Kippelclub, das war fantastisch. Nee, das war jetzt als Beispiel, um noch irgendwie was Geiles, Wildes zu machen, weil das Problem ist, dass du es da nicht kannst. Und das ist so ein bisschen schade, weil ich eben wirklich, ich glaube, von den öffentlich-rechtlichen Leuten, also Mitarbeitern, die ich kenne, hauptsächlich Leute kennengelernt habe, die echt was drauf haben. Und wenn du dann dir den Tatort anguckst und denkst so, hä, was, wie?
Also ich glaube auch zum Beispiel, oder ich bin der festen Überzeugung, dass die Öffentlich-Rechtlichen der Ort sind, der die Strukturen bietet, überhaupt noch verrückte Sachen oder besondere Sachen machen zu können, grundsätzlich.
Naja.
Also jetzt von der Möglichkeit her und von der Idee her.
Naja, ja, im Grunde, wenn man das theoretisch betrachtet, weil sie nicht von Quoten abhängig sind, weil sie die Kohle haben. Aber es tut ja keiner. Also Funk macht das gerade ein bisschen anders, glücklicherweise. Und das ist echt ganz cool, so was da läuft. Und die trennen sich auch, so, glaube ich, so ein bisschen ab von dem Rest.
Ja, also klar, praktisch ist noch was ganz anderes. Aber das Theoretische, wenn ich mir den Wettbewerb angucke, dann sind im Grunde genommen die Öffentlich-Rechtlichen eher der Ort, an dem ich glaube, noch mit Experimenten unterkommen zu können, als wenn ich jetzt überlege, ich würde mir eine neue Show ausdenken, die ganz viele neue Elemente hat und würde damit zu RTL gehen, dann würden die sagen, also funktioniert wirklich überhaupt
nicht. Das ist nicht Kreativität, sondern das ist Massengeschmack. Und da sollten einige, das ist ja meine Argumentation immer, das ist das, was BBC und BBC 2 und so weiter auch immer gerne machen. Als Öffentlich-Rechtlicher hast du die Möglichkeit und auch ein bisschen die Pflicht, finde ich, dahin zu gehen, wo kein anderer hingeht, weil du es kannst.
Aber da möchte ich sofort einrenken.
Ey, du wirst so genitent, wenn du betrunken bist.
Nee.
weil du jetzt gerade BBC, also wir reden jetzt von englischem, britischem Fernsehen.
Ja.
Und weil du jetzt gesagt hast, BBC, also Doctor Who etc., die können noch Sachen wagen, die können noch Sachen ausprobieren und so. So, kommen wir mal zu britischem Privatfernsehen, Channel 4.
Ich bleibe jetzt hier übrigens die ganze Zeit so stumm, falls ihr mich vermisst habt, weil ich einfach finde, das ist ja jetzt quasi wieder... Das kann man ja unkommentiert so stehen lassen. Ich finde, man hört die beiden wieder gut. Das Gespräch ist spannend und ich will euch da einfach auch nicht andauernd so rausholen. Deswegen jetzt habe ich es euch mal etwas länger spielen lassen. Ich hoffe, das ist okay. Aber ich nehme mal an, dass das okay ist, weil die beiden sind ja unsere Hauptjungs.
Mega gut.
IT-Crowd zum Beispiel. Und nur ein Beispiel unter tausenden. Ja. Also da wagen selbst die Privatsender.
Aber vielleicht ist es so, also tatsächlich in England kritisieren sie auch die BBC total hart. Ich sage immer, Leute, guckt euch mal an, was wir hier haben.
Nee, ja, aber das ist auch nicht.
Wir reden jetzt im Polemischen.
Ja.
Weil ich finde die BBC total toll und ich rede immer davon, bei der BBC, wenn du ein Projekt einhändigen willst, kann das jeder tun auf deren Webseite bbc.co.uk/commissioning. Ja. Zack, kannst du deine Idee einreichen, ob du Produzent bist oder einfach
nur... Das ist natürlich super.
Ja, und du siehst sofort, wo es hin. In Deutschland, wie willst du das machen? Ja. Du musst die Redaktion...
Keine Chance.
Geht nicht. Ja. Genau dasselbe. channel4.com/4producers.
Ja, das ist natürlich
Zack,
toll.
Rauf.
Ja, das ist toll.
Und das ist eine ganz andere Nummer.
Ja.
Und ich könnte mir jetzt vorstellen, das Beispiel, was du gerade gebracht hast, also Channel 4, ich liebe Channel 4. Bei Channel 4 gab es dieses, was es in Deutschland auf ZDF Neo gab, dieses ZDF Neo Lab.
Ja.
Hast du da nicht mal was gewonnen?
Nicht gewonnen. Ich bin Vierter geworden mit MovieX, tolle Kinosendung.
Genau, dann wissen wir, das erzählen wir jetzt lieber nicht im Podcast, da habe ich auch ein paar Erfahrungen mitgemacht. Ja. So, da gab es dieses Format, ich glaube, das ist so Sitcoms, immer den Piloten gemacht haben.
Ja.
Pro Staffel 6 Piloten oder irgendwie sowas und die Leute konnten abstimmen, welcher weitergemacht wird.
Ja.
Mega geil. Also, und das gab es Jahre bevor von diesem ZDF Neo Lab, wo nichts wirklich weitergemacht wurde, was da irgendwie, ne, und so weiter. Aber und vielleicht ist Channel 4 jetzt als Gegenentwurf zum BBC, wir müssen kreativer sein als das, was da läuft. Müssen wir nochmal einen drauflegen? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nur eine andere Kultur. Ich habe keine Ahnung.
Ja.
Das ist jetzt sehr schwer zu sagen, was da jetzt woran liegt. Ich verstehe natürlich, wenn ein Sender sagt, hallo, wir müssen damit Geld verdienen, wir machen auch nur die Sachen, die uns Geld bringen. Das kann ich ja total verstehen.
Ja, ja.
Ich bin nur der Ansicht, dass gerade das öffentlich-rechtliche Fernsehen dann sagen sollte, wir machen die Sachen, die Privaten nicht machen könnten, weil wir die Kohle eh schon reinkriegen. Und wir gehen ein bisschen weiter raus.
Das stimmt.
Also weißt du, zum Beispiel, es gab ja, also, sag mal, Game On, es gab auf dem ZDF Info oder wo das war, ZDF Kultur, gab es die Pixelmacher, gibt es jetzt nicht mehr. Eine Videospielsendung, die sich mit kulturellen Themen befasst, wie Reload das auch so ein bisschen getan hat. Ja. Und so. Ich finde, das kann sich kein öffentlich-rechtlicher Sender leisten. Quatsch, das kann sich kein privater Sender leisten, weil die Quote nicht kriegen könnten, weil es zu viel Let's Player gibt und so weiter. Aber ein öffentlich-rechtlicher Sender müsste meines Erachtens bei der Relevanz, die dieses Thema hat in der aktuellen Zeit, müsste so eine Sendung machen.
Ja.
Sowas wie WASD, sowas wie die G als Videospielformat.
Auf Dreisat oder so.
Oder... Ja, meinetwegen auf Dreisat. Ich hätte es gerne da, wo es auch die Leute gucken. Warum nicht auf ZDF Neo?
Ja.
So ein bisschen weiter und im Netz. Das möchte ich gerne sehen. Wo man genau weiß, das gucken nicht 18 Milliarden Leute, sondern es gucken wenige Leute.
Ja.
Aber es ist einfach kulturell fucking relevant.
Ja.
Das müssen wir machen. Das wäre mir total wichtig.
Ja, da stimme ich dir total zu. Da bin ich ganz bei dir.
Und deshalb gehe ich jetzt kurz pinkeln.
Da geht immer pinkeln.
Auf meine Stammtoilette.
Ja, mach das mal.
So, und mit diesem fantastischen Cliffhanger und mit dieser heißen Diskussion habe ich mir einfach wieder einen Pinkelmoment ausgesucht, um hier für diese Woche auch Schluss zu machen. Und ich bin tatsächlich jetzt auch ein bisschen traurig, dass es vorbei ist, aber aus Zeitgründen und allem möglichen Quatsch ist jetzt hier auch wieder Schluss, damit auch in 2 Wochen die nächste Folge genauso spannend ist. Ihr könnt ja wieder euch bei uns melden. Ich freue mich total. Diese dieses schöne Feedback-Runde, die ihr letztes Mal gemacht habt, war echt toll. Und wir freuen uns auch total, wenn ihr uns auf iTunes bewertet. Ich weiß, ihr hört es überall und das werdet ihr auch noch weiterhören. Aber diese iTunes-Bewertungen sind echt tatsächlich eine Mega-Hilfe, um sich bei iTunes irgendwie auch mal in den Charts und auch mal auf die Startseite vorzuarbeiten, weil iTunes da sehr eigen ist und das tatsächlich mitnichten mit Hörerzahlen zusammenhängt, sondern vor allen Dingen mit Interaktion, und da sind diese Rezensionen sehr wichtig. Da freuen wir uns also total drüber. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch jederzeit schreiben unter zweinasentanken@gmail.com oder auch auf Twitter zweinasentanken oder auf Facebook. Ihr findet uns überall und wir freuen uns immer, wenn ihr euch bei uns meldet. Und wie der Abend hier weitergeht und ob die Öffentlich-Rechtlichen heute Nacht noch geschlossen werden von den beiden Jungs, das erfahren wir dann in 2 Wochen. Bis dann. Tschüss.
Zwei Nasen tanken.